Die Presse.
Schon wieder Breaking News aus dem Nahen Osten. Schon wieder Raketen, schon wieder Tote, schon wieder Verletzte. Sie hören, was wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner und mein Ziel ist, dass Sie nach dieser Folge besser Bescheid wissen über den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Ja, seit der Nacht auf Freitag zieht Israel die sogenannte Operation Rising Lion durch. Das hat auch Premierminister Benjamin Netanyahu kurz nach dem Start der Operation im Fernsehen erklärt.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival.
Was genau bedeutet das? Mit Luftschlägen und Geheimdienstaktionen geht das israelische Militär gegen Atomanlagen und militärische Infrastruktur im Iran vor. Dabei wurden bisher schon einige führende Generäle und auch Atomwissenschaftler getötet. Mein heutiger Gast ist Wieland Schneider. Er ist einer unserer erfahrensten Nahostexperten der Presse und er sagt, Israel ist hier
ein massiver Schlag gelungen. Es hat teilweise geschafft, diese Leute zu Hause zu töten.
Ja, unter den zahlreichen Toten im Iran ist etwa auch der Chef des Geheimdienstes der iranischen Revolutionsgarden, Mohammed Qasemi, aber auch Hossein Salami. Er war Kommandant der Revolutionsgarden und galt als Verbündeter des obersten Religionsführers Ali Khamenei. Getroffen wurden aber auch der Generalstabschef, sein Vize und der Kommandeur der Luftwaffe der Revolutionsgarden. Und dann eben auch 6 Nuklearforscher, also Physiker und Kernphysiker, die zu den Masterminds des Atomprogramms gezählt haben.
Es ist klar, dass die Israelis sehr gute Informationen über das haben, was im Iran passiert und auch dort gute Kontaktpersonen haben müssen, die für sie arbeiten, vermutlich im Regime.
Wie sieht die Opferbilanz bisher aus? Im Iran sind angeblich mindestens 224 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 1000 weitere Personen sollen verletzt worden sein. In Israel starben 24 Menschen und mehr als 590 Menschen sollen bereits verletzt worden sein. Hallo Wieland, schön, dass du da bist.
Gerne.
Lass uns die Geschehnisse der vergangenen 4 Tage kurz zusammenfassen, für alle, die da jetzt in das Thema erst so richtig reinjumpen mit unserer Podcast-Folge. Der Angriff Israels auf den Iran in der Nacht auf Freitag kam ja sowohl für Geheimdienste als auch für viele Experten nicht ganz überraschend. Man hat damit gerechnet, dass es zu einem Angriff kommen wird. Es war nur nicht klar, wann. Was ist denn dann in dieser Nacht genau passiert?
Die Israelis haben es geschafft, über eine sehr große Distanz mit Kampfflugzeugen anzugreifen, mit offenbar 150 bis 200 Flugzeugen, die sie im Einsatz hatten, und mit diesen Flugzeugen Luftabwehrstellungen zu bombardieren, Atomanlagen anzugreifen. Und parallel dazu haben die Israelis aus dem Iran heraus einerseits Anlagen angegriffen, andererseits auch wichtige Personen angegriffen und getötet. Also das war eine der eigentlich schwierigsten Operationen, die Israelis durchgeführt haben, nämlich im Iran selber schon vorher über den Geheimdienst und offenbar lokale Kräfte, die zuarbeiten, Drohnen reinzutransportieren und mit denen anzugreifen.
Diese Operation heißt Operation Rising Lion. Wie ist denn denen das gelungen? Ich meine, dass man da in den Iran Drohnen mit Sprengstoff und Fahrzeuge schmuggelt. Das ist ja wahrscheinlich nicht so eine einfache Angelegenheit.
Das ist sicher nicht einfach und es wurde sicher über Jahre hinweg vorbereitet oder es wurden über Jahre hinweg Kontakte aufgebaut, Kontaktnetze aufgebaut und auch anhand der Tatsache, dass man von israelischer Seite genau wusste, wo Atomwissenschaftler wohnen, andere Personen, die man angegriffen und umgebracht hat, zeigt, wie viele Informationen man im Iran hat und wie gute Kontakte man hat und dass man dort auch Helfer haben muss. Also werden schon auch israelische Einheiten vielleicht selber im Iran unterwegs gewesen sein, aber ich denke, dass man sich vor allem auf lokale Unterstützer stützt. Und meiner Meinung nach geht das bis in das Regime hinein oder muss fast bis in das Regime hineingehen aufgrund der Informationen, die Israelis haben. Das hat man auch sehr gut gesehen, als vor einiger Zeit schon der Auslandschef der Hamas, Haniyeh, in Teheran getötet worden ist. Er war dort, um beizuwohnen an der Inauguration des neuen iranischen Präsidenten. Er war eingeladen. Er befand sich im Gästehaus der Revolutionsgarden, also in einem Compound, einer großen Kaserne der Revolutionsgarden, die gut geschützt war. Und man hat es geschafft, einen Sprengsatz ganz nahe ihn, offenbar in sein Zimmer, in dem er übernachtet hat, oder in das Badezimmer dort zu schmuggeln und ihn ganz gezielt zu töten. Das heißt, meiner Meinung nach ist da klar, dass man auch im Regime selber oder in den Strukturen des Regimes in den Revolutionsgarden Personen haben muss, die zuarbeiten.
Und die welches Ziel verfolgen damit? Das Regime zu schwächen, klarerweise.
Das ist schwierig. Also wenn es innerhalb des Regimes ist, können das Machtkämpfe innerhalb des Regimes sein. Leute, die erpressbar sind. Und abgesehen vom Regime ist natürlich gibt es ja Oppositionsbewegungen im Iran, sehr starke Oppositionsbewegungen, diverse Bewegungen, auch bewaffnete Bewegungen. Und das Regime ist ja sehr unbeliebt. Das heißt, es gibt viele Leute, die dem Regime schaden wollen.
Hm.
Vermutlich auch Personen, die eigentlich im Regime sind oder innerhalb des Regimes sind, die sicher auch der Spitze des Regimes schaden wollen.
Ist diese lange Vorbereitungszeit, die solche Operationen natürlich brauchen, so wie du schon gesagt hast, auch der Grund dafür, dass es jetzt passiert ist? Weil man fragt sich ja schon, die eine der häufigsten Reaktionen, die man jetzt seit Freitag von allen Nicht-Außenpolitik-Experten bekommt, ist, warum denn jetzt? Israel hat doch gerade genug andere Konflikte mit Gaza und Hamas und so weiter. Ist das der Grund? Sie mussten jetzt angreifen und hatten einen guten Zeitpunkt, weil sie so lange vorbereitet hatten?
Sie waren sicher schon bereit aufgrund der Vorbereitungen. Warum sie es jetzt gemacht haben, hat mehrere Gründe. Einerseits, es gab da auch alarmierende Berichte der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, hat der Iran mittlerweile schon sehr viel Uran sehr hoch angereichert. Also an der Schwelle zum waffenfähigen Uran, möglicherweise auch schon darüber hinaus, aber er hat sehr viel von diesem hoch angereicherten Uran mittlerweile. Und es gab ja in den vergangenen Wochen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über eine Neuauflage des Atomvertrags. Also es wurde ja bereits ein Vertrag mit dem Iran geschlossen, damals von den USA, den wichtigsten europäischen Mächten, Russland, China, die EU war auch mit an Bord. Und dieser Vertrag hat ja vorgesehen, dass es Inspektionen gibt im Iran, dass man verhindert, dass das Nuklearprogramm des Iran waffenfähiges Material herstellen kann. Trump ist dann in seiner ersten Präsidentschaft ausgetreten aus dem Vertrag. Und dann haben auch die Iraner sehr offen auch begonnen, damit sich nicht mehr daran zu halten und mehr Uran anzureichern, es höher anzureichern. Und jetzt wollte Trump wieder zurück und wollte einen neuen, wie er sagt, besseren Vertrag abschließen. Die Verhandlungen bisher haben nicht viel gebracht. Man hätte eigentlich jetzt am Wochenende wieder verhandeln sollen. Es ist jetzt die Frage, hat man von israelischer Seite gedacht, dass die Verhandlungen nichts bringen werden? Hat man befürchtet, was es auch heißt, dass sich Trump über den Tisch, aus israelischer Sicht über den Tisch ziehen lassen könnte und dem Iran zugesteht, zumindest in geringer Form Uran anzureichern? Und israelische Seite will ja das Atomprogramm völlig stoppen, oder zumindest der israelische Premier Netanyahu. Also es war sicher auch deshalb ein Zeitpunkt. Und der andere Grund für den Zeitpunkt war sicher, dass man in Israel gesehen hat, dass der Iran in einer sehr schwachen Situation ist. Politisch ist das Regime in einer schwachen Situation, innenpolitisch. Militärisch hat man bei den letzten Auseinandersetzungen vor vielen Monaten, es hat ja schon diese Auseinandersetzungen gegeben zwischen Israel und dem Iran, offenbar geschafft, wichtige Luftabwehreinrichtungen schon zu zerstören oder zu stören. Und man hat dann das Gefühl gehabt, es ist jetzt leichter, einen Angriff zu fliegen. Und zudem hat der Iran einen Teil seiner lokalen Verbündeten nicht verloren, aber diese Verbündeten sind sehr geschwächt. Die Hisbollah im Libanon ist sehr geschwächt, kann sich nach dem letzten Waffengang mit Israel nicht unbedingt leisten, da groß einzusteigen.
Hamas ist geschwächt.
Hamas ist sowieso sehr beschäftigt, ist geschwächt. Der syrische Diktator Assad ist gestürzt worden. Und Assad war ein wichtiger Verbündeter des Iran und immer ein Bindeglied zur Hisbollah in Libanon. Der ist gestürzt worden. Man hat auch in Syrien freie Bahn. Also die Angriffe werden offenbar zum Teil von Israel über Syrien hinweg und dann am Norden des Irak geflogen. Offenbar im Osten Syriens werden die israelischen Kampfjets aufgetankt. Das heißt, man hat dort völlig freie Bahn und muss auch keine Gegenangriffe, keine großen Gegenangriffe dieser lokalen Verbündeten fürchten. Also von dem her war es ein sehr geeigneter Zeitpunkt für Israel.
Also durch deine Antwort können wir schon herauslesen, der Iran war schon sehr überrascht oder eher überrumpelt von diesem Angriff. Und wie aber, dass sie reagieren werden müssen, war auch klar. Wie hat er jetzt seit diesem Freitag reagiert?
Ja, er hat mit Gegenangriffen reagiert. Er hat einerseits versucht, mit Drohnenschwärmen anzugreifen. Drohnen sind nicht durchgekommen oder kaum durchgekommen. Aber er schießt auch sehr viele ballistische Raketen Richtung Israel. Und er setzt dabei offenbar auch Raketen ein, die er bei dem letzten Schlagabtausch noch nicht eingesetzt hat. Also bessere, genauere, schnellere Raketen. Und man sieht ja auch, dass immer wieder auch Raketen durchkommen. Trotz dieses ganzen Abwehrsystems, dieses mehrstufigen Abwehrsystems, das israelische Militär hat und auch noch durch die Hilfe der Amerikaner, die auch bei der Abwehr der Raketen helfen, gelingt es den Iranern immer wieder mit Raketen durchzukommen, die dann in Wohngebieten niedergehen, die offenbar das Weizmann-Institut, dieses Wissenschaftsinstitut schwer beschädigt haben. Auf Tel Aviv, auf Haifa gehen Raketen nieder. Es gab auch schon viele Todesopfer in Israel. Also das gelingt dem Iran offenbar schon.
Und zwar besser als bisher. Also es gab immer wieder diesen Schlagabtausch zwischen diesen beiden Staaten, aber da ist dann nicht zu solchen Einschlägen, zu so einer Dichte an Einschlägen.
Ja, natürlich, weil das iranische Militär natürlich auch stärker reagiert als beim letzten Mal.
Vieles scheint diesmal anders zu sein als bei den vergangenen Auseinandersetzungen zwischen den beiden verfeindeten Staaten. Das erkennt man an Tag 4 des neuen Konflikts auch an den Auswirkungen. Behörden in Pakistan haben bekannt gegeben, dass sie mehrere Grenzübergänge zum Nachbarland Iran geschlossen haben. Und in der pakistanischen Provinz Baluchistan, die im Westen an den Iran grenzt, werde bereits Treibstoff knapp. Der kommt normalerweise nämlich zu großen Teilen aus dem Iran. Auch die Versorgung mit Lebensmitteln wie Mehl oder Speiseöl ist in einigen Teilen der Provinz schon erschwert, heißt es. Benjamin Netanyahu scheint sich aber sicher, dass seine Streitkräfte diesmal die Oberhand haben. Das hat er Montagnachmittag in einer Stellungnahme wissen lassen. Und dabei hat er auch die Bevölkerung von Teheran dazu aufgerufen, Irans Hauptstadt zu verlassen, denn man werde jetzt weiter entschlossen handeln. Schon am Wochenende hat er sich an Irans Bevölkerung gerichtet und dabei gesagt, dass nun die Zeit gekommen sei, dass sich das Volk unter seiner Flagge und seinem historischen Erbe vereint und für seine Freiheit von dem bösen und unterdrückerischen Regime eintritt. Wortwörtlich hat er gesagt, dies ist eure Chance, euch zu erheben und eurer Stimme Gehör zu verschaffen. Umgekehrt hat am Montagnachmittag aber auch Teheran dazu aufgerufen, die israelische Stadt Tel Aviv zu evakuieren. Apropos, das ist ein gutes Stichwort, diverse europäische Staaten wie Polen und Tschechien planen bereits die Evakuierung ihrer Staatsbürger und StaatsbürgerInnen aus Israel. Und das österreichische Außenministerium gab unterdessen bekannt, dass sich bisher rund 200 grundsätzlich ausreisewillige Personen bei der österreichischen Botschaft Tel Aviv gemeldet haben. Wie ist jetzt diese iranische Atombombe wahrscheinlicher?
Das ist die Frage. Offiziell behauptet das iranische Regime ja stets, dass das Atomprogramm nur zivilen Zwecken diene. Für rein zivile Zwecke haben sie das Uran relativ hoch angereichert, weil für ein Atomkraftwerk würde ein Anreicherungsgrad von 3% genügen. Iran reichert auf über 60% an. Das wäre noch zu wenig für eine Atomwaffe, aber wenn man es darüber hinaus noch höher anreichert, kann man damit eine Atomwaffe bauen. Es ist schwierig auch zu sagen, wie weit sie dabei schon waren, Atomwaffen herstellen zu können, weil dieses kernwaffenfähige Material zu besitzen alleine reicht nicht, um eine Bombe bauen zu können, die in einer Größe bauen zu können, dass sie in eine Rakete passt und damit diese Rakete auf ein Ziel schießen zu können. Also da ist die Frage, wie weit sie damit sind. Was jetzt Also es gibt jetzt zwei Dinge. Also einerseits wurde das Atomprogramm des Iran sicher zurückgeworfen, vor allem auch dadurch, dass man führende Wissenschaftler getötet hat. Ganz zerstört wird es nicht worden sein. Und das kommt noch dazu, dass der Iran auch sehr viele unterirdische Atomanlagen hat, wo auch die IAEA nicht genau weiß, was dort vor sich geht, die auch schwer zu zerstören sind. Es kann jetzt natürlich sein, dass der Iran, obwohl er zurückgeworfen worden ist in diesem Versuch, Atomwaffen vielleicht zu bauen, wobei er sagt, tut's nicht. Also versucht jetzt erst recht zu Atomwaffen zu gelangen.
Was ist deine Einschätzung? Wird das ein langer Krieg oder sind die beiden Seiten womöglich schon bald bereit zu verhandeln?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also grundsätzlich sind die Angriffe weitergegangen, sind nach wie vor heftig. Es wird meistens in der Nacht angegriffen. Die Israelis haben ihre Angriffe intensiviert, auch als Vergeltung dafür, dass israelische Zivilisten durch die iranische Angriffe gestorben sind. Man hat von israelischer Seite gesagt, dass man auch eine sehr lange Liste an Zielen hat, die man alle abarbeiten will, unter Anführungszeichen. Ja. Die Iraner haben gesagt, sie würden aufhören, Raketen nach Israel zu schicken, wenn die Israelis die Angriffe einstellen. Aber natürlich schießen sie jetzt auch permanent zurück. Es kann sich natürlich noch länger hinziehen. Also wenn es keine Initiative geben wird, da beide zu stoppen, kann sich's länger hinziehen. Die Frage ist auch, ob die Israelis sich derzeit stoppen lassen wollen, weil es ist auch immer die Frage, was haben die Angriffe gebracht? Da wissen wir hier auch zu wenig, wie viel nachhaltig vom Atomprogramm geschädigt, in Mitleidenschaft oder zerstört worden ist. Aber bevor das nicht passiert ist, hat es aus israelischer Sicht wenig Sinn aufzuhören, wenn man schon diese rote Linie überschritten hat.
Aber das, weil du gesagt hast, das ist auch die Frage, wie sehr sie sich sozusagen beeinflussen lassen oder auch hören auf Verhandler oder Vermittler. Einer, der sich schon als Vermittler angeboten hat, ist Donald Trump. Welche Rolle spielt denn Trump?
Donald Trump wäre theoretisch eine zentrale Figur. Es ist sehr unklar, inwieweit er wirklich die Zustimmung gegeben hat für die israelischen Angriffe, ob er nicht sogar auch einfach überrumpelt worden ist. Und man hat ihm gesagt, man macht das jetzt, obwohl er eigentlich noch verhandeln wollte. Es sind da so zweideutige Botschaften gekommen. Einerseits hat Trump gesagt, wir haben nichts damit zu tun, wir wollten eigentlich noch verhandeln, wir wollten gar nicht, dass Israel angreift. Danach hat er gesagt, es ist eigentlich gut, dass die Angriffe zum Teil erfolgreich waren.
Er sagt auch dann auch sowas wie, sometimes you have to fight it out oder so, oder hat er auch natürlich an dem Rande irgendwelchen?
Wobei man nicht weiß, ob er das sagt, damit es nicht so aussieht, als sei er von Netanyahu vorgeführt worden. Und Netanyahu habe gegen den Willen der USA diese Angriffe gestartet. Was aber klar ist, dass jetzt rund um die Angriffe natürlich Israel schon Unterstützung hat und auch Sicherheitsunterstützung hat, dass die USA klar machen, also sollte der Iran zu weit gehen oder andere Kräfte in der Region eintreten, dass natürlich die USA da schon noch da sind. Aus Sicht des iranischen Regimes würde es natürlich schon Sinn haben, dass das bald zu Ende geht, weil das Regime natürlich schon erschüttert ist und auch gefährdet ist.
Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist wahrscheinlich eine sehr banale Frage, aber was ist denn das Ziel von Israel in dem Fall? Ist es tatsächlich nur die Schwächung des Iran und auch eben die Zerstörung dieser Atomwaffenmaschinerie oder ist es auch wirklich Machtwechsel?
Natürlich wäre ein Machtwechsel ideal für Israel. Die Frage ist, ob man denkt, dass man es wirklich herbeiführen kann. Aber natürlich eine weitgehende Zerstörung des Atomprogramms, obwohl man auch von israelischer Seite auch immer wieder gesagt hat, man denkt nicht, dass man es völlig ausschalten kann, sondern dass man es nur zurückwerfen kann in der Entwicklung. Aber natürlich versucht man alles zu tun, was das Regime schwächen kann. Und wenn das Regime dann bei dann auch ins Taumeln gerät oder vielleicht stürzt, ist es natürlich schon auch im Sinn Israels. Ob man jetzt aber sagt, man wird die Angriffe so lange fortführen, bis das passiert, ist fraglich, weil man es schwer einschätzen kann, wann es passiert und ob es überhaupt passiert.
Das heißt, auf die Frage, wird das ein langer Krieg, kann man eigentlich heute noch keine Antwort geben.
Kann keine Antwort. Ich denke, wenn es nicht eine überraschende diplomatische Initiative, und wann dann muss es von den USA kommen, gibt, wo die USA es schaffen, auf beide Seiten so einen Einfluss auszuüben, dass sie an den Verhandlungstisch zurückkehren, wo sie ja gar nicht direkt miteinander verhandeln, aber halt über Vermittler, wird es wahrscheinlich länger dauern. Es kann natürlich auch sein, dass man irgendwann in Washington zum Standpunkt gelangt, dass vielleicht wirklich auch ein Regimewechsel möglich wäre. Also ich denke, wenn die USA sagen zwar, sie wollen keinen Regimewechsel herbeiführen, unmittelbar im Iran, aber wenn das Regime in den nächsten Tagen, Wochen so ins Wanken geraten könnte, dass man denkt, ein Regimewechsel wäre möglich, dann denke ich, wird man da auch aufspringen.
Lass uns für alle Menschen, die noch immer dabei geblieben sind, bei dieser spannenden Schilderung dieses neuen Konfliktherdes auf der Welt, noch einmal einen großen Schritt weiter zurückgehen in die Vergangenheit. Wann genau hat denn dieser Konflikt zwischen dem Iran und Israel begonnen? Der ist ja schon ewig alt eigentlich. Und in welchen Phasen ist er denn dann verlaufen?
Naja, in der Zeit des Schahs, also des Monarchen des Iran oder von Persien damals, waren die Beziehungen zu Israel eigentlich sehr gut. Also da war der Iran oder Persien war das Land, das eigentlich die besten Kontakte hatte zu Israel, während alle arabischen Länder in der Region mit Israel verfeindet waren weitgehend. Dann kam die Revolution im Iran, wo der Schah gestürzt wurde. So eine Revolution zum Teil aus linken Studentenbewegungen, aber vor allem auch aus Islamisten, aus schiitischen Islamisten, also aus dem, später wurde daraus eben das Mullah-Regime. Und in dem Moment, wo Khomeini und sein Regime die Macht übernommen hat, hat dieser Konflikt mit Israel begonnen, weil diese Islamische Republik Iran, wie sie sich dann genannt hat, ganz klar gesagt hat, dass Israel ein Feind ist, dass Israel verschwinden sollte, hat sich auch angenommen um die Sache der Palästinenser. Und seither tobt dieser Konflikt teilweise auch immer mit Verschärfungen, weil im Zuge des Bürgerkriegs im Libanon dann das Regime im Iran begonnen hat, schiitische Milizen im Libanon, die spätere Hezbollah, zu unterstützen und die dann auch immer wieder gegen Israel gekämpft haben. Mit logistischer Unterstützung des Iran und der Iran auch diese Gruppe, diese Miliz im Libanon so quasi auch als Waffe dort aufgestellt hat, um Israel damit zu bedrohen, obwohl die Hezbollah natürlich auch sehr eigenständig operiert hat, aber sie war natürlich eine Verbündete des Iran.
Gibt es irgendjemanden, der im arabischen Raum, unter den arabischen Staaten auch davon profitieren kann, dass der Iran so schwach ist?
Also offiziell wurde dieser israelische Angriff von niemandem dort unterstützt. Auch Saudi-Arabien hat es kritisiert. Für Saudi-Arabien ist natürlich der Iran ein alter Rivale. Zuletzt hat man versucht, einander näher zu kommen und diese Rivalität zwischen beiden und diese Konflikte wurde entschärft. Einerseits ist es für Saudi-Arabien und die anderen Golfstaaten natürlich, ist es gut, wenn das iranische Regime geschwächt ist. Ich glaube aber trotzdem, dass es in Saudi-Arabien die Befürchtung gibt, dass der Krieg eskalieren könnte. Und wenn das alles eskaliert und zum Beispiel die Iraner versuchen, diese Straße von Hormuz, wo die Öltransporte vom Golf durchgehen, zu sperren, dann könnte es auch wirtschaftliche Auswirkungen für Saudi-Arabien haben. Also eine Schwächung des iranischen Regimes ist für Saudi-Arabien durchaus gut. Trotzdem gibt es natürlich die Sorge, dass wenn der ganz gesamte Konflikt eskaliert, dass es einen auch treffen könnte.
Das war Was wichtig ist vom 16. Juni. Das Gespräch haben wir um 14.30 Uhr aufgenommen. Und kurz vor Fertigstellung dieses Podcasts kam dann eine ganz frische Meldung herein, nach der es nun doch deutliche erste Signale des Iran gibt, gegenüber Israel und den USA die Angriffe beenden zu wollen und die nuklearen Gespräche wieder aufnehmen zu wollen. Mehr dazu und auch zum Kurzbesuch vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Wien am Montagnachmittag lesen Sie rund um die Uhr auf diepresse.com und morgen früh sicher auch im frischen Newsletter von Christian Ulsch. Warum der Verfassungsschutz in seinem Jahresbericht auch vor iranischer Spionage in Österreich warnt, lesen Sie außerdem in einem spannenden Text von unserem Kollegen Daniel Bischoff. Und mehr dazu hören Sie demnächst auch hier bei uns im Podcast. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Mach's gut und auf bald.